NDR Info.
Zeitzeichen.
Im April 1817 gibt sich die Hochstaplerin Mary Baker als Princess Caribou aus.
"'Twas early one morning on a fine summer's day."
Es war früh am Morgen, ein Sommertag begann. Eine junge Frau kam des Weges entlang. Sie trug roten Satin vom Kopf zu den Zehen. Und ich sprach, sagen Sie mir doch, wohin Sie gehen.
"And I asked on this fair maid now, whither do you go?"
Tatsächlich ist es nicht Sommer, sondern erst April, als im englischen Almondsbury eine geheimnisvolle Fremde erscheint. Sie trägt auch keinen Satin. Aber in der Geschichte von Prinzessin Caribou ist ohnehin wenig, wie es scheint. Fest steht, die Frau, die vor 200 Jahren an einem kleinen Cottage anklopft, ist eine exotische Erscheinung.
Ihre Kleidung bestand aus einem schwarzen Stoffkleid mit Musselinkrause um den Hals, ein schwarzes Baumwolltuch um den Kopf und rot-schwarzes Tuch um die Schultern. So locker wie geschmackvoll, in Imitation der asiatischen Tracht. Der generelle Eindruck von ihrer Person und ihren Manieren war attraktiv und einnehmend.
Eine Gestalt, die so gar nicht in den kleinen Provinzort bei Bristol passt. Englisch spricht sie offenbar nicht. Die Bürger von Almondsbury rätseln.
Eine Ausländerin?
Ja, aber sie ist keine Französin. Sie brauchen sich deswegen nicht zu erregen.
Vielleicht ist sie keine Französin, Vicar, aber was, wenn sie aus Korsika ist?
Ich bin der Ansicht, sie ist Türkin.
Was tun mit dem Gast? Soll man die Frau verjagen, sie ins Armenhaus schicken?
Für mich sieht sie nicht wie eine Bettlerin aus, Mr. Hunt.
Der Armenaufseher bringt die Fremde zum Haus von Samuel Worrell. Er ist als Richter einer der angesehenen Bürger von Almondsbury. Besonders seine Frau Elizabeth ist von der Fremden fasziniert. Aber wer ist sie?
Caribou.
Caribou. Ist das ihr Name?
Die Frau taucht auf und jetzt machen diejenigen, denen sie begegnet, ein Angebot von dem, was sie sein könnte. Und sie steigt ein und entwickelt es weiter.
Stefan Poromka ist Professor für Texttheorie und Gestaltung. Er hat ein Buch über Hochstapler geschrieben. Eine Hochstaplerin, ist es das, was hinter der Fremden steckt? Elizabeth Worrell redet ihr ernsthaft ins Gewissen.
Meine gute junge Frau, ich fürchte, dass Sie mir etwas vormachen und dass Sie mich sehr wohl verstehen. Wenn es so ist, ich bin auch eine Frau und kann das nachempfinden. Ich würde Ihnen Geld und Kleidung geben und Sie auf die Reise schicken, ohne Ihr Verhalten irgendjemandem zu verraten. Sollten Sie mich aber betrügen, dann halte ich es für recht, Sie zu informieren, dass Mr. Worrell Richter ist und Sie ins Gefängnis schicken kann.
Aber Caribou zeigt keine Regung. Dafür scheinen andere Dinge ihre Aufmerksamkeit zu wecken.
Als man sie in den Salon brachte, fiel ihr Blick besonders auf einen Druck an der Wand, der eine Ananas zeigte. Sie gab den Anwesenden zu verstehen, dass dies eine Frucht aus ihrem Land sei, was sie offensichtlich mit Freude erfüllte.
Was tun mit dieser merkwürdigen Erscheinung? Die Worrells beschließen, dass Caribou erst einmal bei ihnen bleiben soll.
Als man sie zu dem Raum führte, in dem sie schlafen sollte, schien sie nur widerstrebend ins Bett zu gehen. Sie zeigte auf den Fußboden.
Ein Hochstapler muss hochgradig improvisatorisches Talent haben, weil er immer aus Situationen heraus handeln muss. Hochstapler können nie im Voraus alles berechnen, was ihnen begegnet, sondern sie müssen in der Situation sehr genau lesen können, wie sich die anderen Personen verhalten. Also das sind im Grunde genommen sowas wie situative Ethnografen, die ganz schnell erkennen können, welche Sprache wird gesprochen.
Caribous Sprache allerdings ist ihren Gastgebern völlig fremd. Nur einzelne Worte lassen sich mit Zeichensprache zuordnen.
Allah Tala, Gott, Tasa, Erde, Sanato, Sonne, Pake, Kind.
Tell me your troubles, I'll help if I can. But her language was strange, I couldn't understand.
Aber nach einigen Wochen scheint ein Zufall Licht ins Dunkel zu bringen.
Täglich versuchte man, Caribous Sprache und Herkunft herauszufinden, doch ohne Erfolg. Schließlich wurde ihr ein Fremder vorgestellt, ein Portugiese namens Manuel Enescu, der sich zufällig in Bristol aufhielt. Er erklärte, er könne ihre Sprache verstehen.
Endlich jemand, der das Rätsel um Caribou lüften kann. Oder doch nur ein Wichtigtuer, der sich irgendetwas ausdenkt? Manuel Enescu übersetzt jedenfalls eine Geschichte, die genauso exotisch und abenteuerlich wirkt wie Caribou selbst. Die rätselhafte Fremde entpuppt sich als Prinzessin aus dem fernen Osten.
Während sie durch ihren Garten in Yavasu gelaufen sei, begleitet von drei Frauen, hätten Piraten sie überwältigt und ihr Hände, Füße und den Mund verbunden. Ihr Vater sei ihr hinterhergeschwommen, habe zur Verfolgung einen Pfeil geschossen, der allerdings nur eine ihrer Begleiterinnen tötete. Sie selbst habe bei dem Angriff zwei Männer verletzt, von denen einer später gestorben sei. Nach 11 Tagen hätten die Piraten sie an den Kapitän eines Zweimasters namens Tapabu verkauft.
Nach einer langen Irrfahrt habe das Schiff sich England genähert. Hier sei Caribou von Bord gesprungen und an die Küste geschwommen. Was für eine Geschichte. Jetzt wird Caribou erst recht zur Sensation. Die Prinzessin ist fröhlich und verwegen. Sie ficht und schwimmt, sie zeigt den Menschen ihre fremdländische Schrift und widmet sich exotischen Gebetsritualen. Auf den Empfängen der höheren Gesellschaft ist Caribou ein Star.
Darf ich Ihnen vorstellen, Ihre königliche Hoheit, Prinzessin Caribou aus dem Inselstaat Yavasu.
Auch die Zeitungen verbreiten die Geschichte. Und das sorgt im Juni für den zweiten Wendepunkt. Im Bristol Journal sieht eine Mrs. Neal das Porträtbild der fremden Prinzessin. Sie wird stutzig.
Mrs. Neal las, mit nicht wenig Überraschung und Vergnügen, über die Merkwürdigkeiten von Caribou. Und sofort erkannte sie darin ihre frühere Untermieterin wieder.
Und die heißt nicht Caribou, sondern...
Mary, erkennst du mich nicht mehr?
Das ist Mary.
Our name's Mary Baker, and I'll tell you no lie. She's no more a princess than you, sir, or I.
Die chinesisch-malaiische Prinzessin Caribou. In Wirklichkeit ist sie Mary Baker, geborene Wilcox, Tochter eines Schusters aus Bristol. In ihrer wahren Lebensgeschichte kommen keine Piraten oder Kannibalen vor, aber sie ähnelt tatsächlich einer Odyssee.
Mit 16 besorgten ihre Eltern ihr eine Anstellung auf einem Bauernhof. Sie passte auf die Kinder auf, schleppte oft mehr Äpfel und Mais auf dem Rücken als mancher Mann. Sie verließ den Hof nach 2 Jahren, weil man ihr nur 10 Pence pro Woche zahlte. Als sie nach Hause zurückkehrte, nahmen ihr Vater und Mutter übel, dass sie ihre Stelle aufgegeben hatte.
Also verschwindet Mary wieder und reist von einem Ort zum anderen.
Von Taunton zog sie weiter nach Bristol, ging bettelnd von Haus zu Haus. Wenn sie Geld hatte, schlief sie in Pensionen, wenn nicht, dann in Scheunen, oft zwischen den Heuballen.
Sie jobbt beim Fischhändler und im Krankenhaus, schlägt sich durch als Magd und als Kindermädchen. Ihrer eigenen Darstellung nach wird sie einmal fast von einer Räuberbande angeheuert, als sie in Männerverkleidung bettelt.
Sie fragten, ob sie schießen könne. Sie sagte nein und sie gaben ihr eine Pistole und zeigten, wie man abdrückt, was ihr Angst machte. Sie nannten sie ein Hühnerherz und dass sie nicht in ihren Dienst passe.
Lieber Vater, liebe Mutter, ich muss mich, ich weiß gar nicht wie, entschuldigen für meinen pflichtvergessenen Lebenswandel, für den ich um Vergebung bitte. Ich bin lange mit einer Familie umhergereist und vor kurzem vom Kontinent zurückgekehrt. Ihr habt, glaube ich, gehört, dass ich verheiratet bin?
Dieser Ehemann, John Baker, macht sich bald aus dem Staub. Unterwegs lernt Mary die verschiedensten Menschen kennen. Zigeuner, die ihr ein paar Worte ihrer Sprache beibringen. Ein jüdisches Ehepaar, das ihr die hebräische Schrift zeigt und alte Mythen erzählt. Und aus diesen Einzelteilen und ihrer eigenen Fantasie kreiert Mary Baker eines Tages die Rolle ihres Lebens.
Ihre königliche Hoheit, Prinzessin Caribou aus dem Inselstaat Yavasu.
Hochstapler, Menschen, die die Gesellschaft zugleich zum Narren halten und faszinieren. So wie Frank Abagnale, der als falscher Pilot um die Welt jettete. Die Vorlage für den Film Catch Me If You Can.
Sind Sie wirklich ein echter Pilot?
Klar, mein kleines Fräulein.
Der Jumpseat wäre noch frei.
Ich bin schon eine Weile nicht mehr geflogen. Wo war nochmal der Jumpseat?
Oder wie Gerd Postel, der Postbote, der sich 15 Jahre lang als falscher Psychiater ausgab und es teilweise bis in leitende Positionen schaffte.
Ich wusste nicht weniger über Psychiatrie als diese Ärzte und war wahrscheinlich besser als viele.
Und natürlich wie Wilhelm Vogt. Den Berliner Schuster kennen wir heute besser unter einem anderen Namen. Einem, der wie kein anderer für Hochstapelei steht.
Der Hauptmann von
Köpenick. Hatte Glück beim Militär, aber ohne Schießgewehr. Der Hauptmann von Köpenick hatte Glück beim Militär mit seinem Trick.
Woran liegt es, dass diese frechen Betrüger immer wieder sogar unsere Sympathien gewinnen können? Zum einen entlarven sie die lächerlichen Mechanismen, nach denen unser Miteinander funktioniert, glaubt Stefan Poromka.
Das andere ist, glaube ich, dass wir Sympathien mit dem Hochstapler deswegen haben, weil er vielleicht auch immer ein Stück von uns verkörpert. Denn wir machen ja selbst alle irgendwo irgendwie die Erfahrung, dass wir so in Situationen agieren, von denen wir denken, ah, wir sind ihnen gar nicht gewachsen. Und jetzt sehen wir so eine Figur wie jemand, der auftaucht und das auch macht und damit so Erfolg hat und so ein Hallodri ist und so lustig ist dabei. Und da fliegt natürlich diesem Helden dann sofort unser Herz zu.
Dazu passt, dass Mary Baker glimpflich davonkommt. Das Ehepaar Worrell nimmt den Betrug vergleichsweise leicht.
Die wahren Schuldigen sind wir.
Wer ist schuld? Wir?
Ja, wir. Wir wollten doch, dass sie eine Prinzessin ist. Ihr aus dem Grund, schnell reich zu werden. Und ich wollte die Bewunderung der Gesellschaft erlangen.
Die Welt will betrogen sein. Also es ist nicht nur der Hochstapler, der sich das ausdenkt, sondern er tritt auch in eine Welt hinein, in der die Leute etwas projizieren, etwas glauben wollen.
Mary darf noch eine Weile in ihrem Haus bleiben. Das Medieninteresse an der falschen Prinzessin bleibt groß. Ende Juni finanzieren die Worrells der Besucherin eine Überfahrt nach Amerika, damit sie ein neues Leben beginnen kann.
Mary, ein Schiff segelt mit der Morgenflut hinaus mit dem Ziel Amerika. Und du wirst mitfahren.
Oh, Mary.
Hier sind deine Kleider und 20 Guineas.
Have pity on this poor girl.
My mistress did say,
for we'll send her to America,
and there she will stay.
Eigentlich eine ganz schöne Wendung. Ich denke mal, das hat sehr viel mit ihr zu tun. Also, weil sie wahrscheinlich wirklich ein eigenartiger und angenehmer Mensch gewesen ist.
Am 28. Juni bricht Mary Baker auf nach Philadelphia. Dort empfängt man sie begeistert unter dem Namen Prinzessin Caribou. Mary versucht, die Rolle zu vermarkten. Sie schreibt ein Buch über den Schwindel.
Alle großen Hochstaplergeschichten leben davon, dass im Nachhinein eine Geschichte erzählt worden ist, die auf das, was tatsächlich passiert ist, wie draufgesetzt wird. Und die dann eben nochmal die Scheingeschichte zur Scheingeschichte liefert. Und wir hören immer nur diese Geschichten.
Und heute? Hochstapelei ist schwieriger geworden, aber nicht unmöglich. Man denke an die Bundestagsabgeordnete Petra Hinz, die studierte Juristin, die in Wirklichkeit nicht einmal Abitur hatte.
In der Essener SPD-Zentrale steht das Telefon heute nicht still. Hier sind sie fassungslos. Petra Hinz, ihre Frau in Berlin, hat über Jahrzehnte ihren Lebenslauf gefälscht.
Gleichzeitig kann man fragen, wie sehr würde uns die Geschichte von Prinzessin Caribou heute noch faszinieren, wenn sie in der Zeitung stünde? In einer Zeit, in der Wahrheit und Lüge im Internet sowieso verschwimmen, werden wir auf Facebook und Co. nicht alle zu modernen Hochstaplern?
Hochstaplergeschichten, wie wir sie aus dem 20. Jahrhundert kennen, sind heute gar nicht mehr so interessant. Weil wir wahrscheinlich alle irgendwie Hochstapler sind, aber in dem Moment, wo wir es alle sind, sind wir auch dabei, sozusagen nach anderen Geschichten zu suchen, die uns wie eine größere Spannungskraft versprechen. Und in dem Sinne würde ich ja immer sagen, die Hochstaplergeschichte ist fast schon Geschichte.
Und Mary Baker? Auch in den USA hält es sie nicht lange. 2-3 Mal versucht sie noch ihre Täuschung anderswo zu wiederholen, ohne Erfolg. Danach wird es ruhig um die Ex-Prinzessin. An Heiligabend 1864 stirbt Mary Baker in Bristol. Dort liegt sie in einem anonymen Grab. Die abenteuerlustige Schustertochter, die für 10 Wochen eine exotisch schillernde Prinzessin war.
Oh, a poor grave as many will do. Let us sing to our princess, the fair Caribou.
Im Zeitzeichen erinnerte Jana Fischer an Mary Baker, die sich vor 200 Jahren erstmals als Princess Caribou ausgab. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.